Skobel im Gespräch. Gast in dieser Episode ist Berthold Meyer. Er ist Psychologe und forscht als Professor für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. Er war Sprecher des DFG-Sonderforschungsbereichs Hybride Gesellschaften und erforschte die Zukunft der Mensch-Maschine-Kollaboration sowie die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. Einen Namen hat er sich vor allem durch Untersuchungen zu Diversität und Stereotypen gemacht. Denn beides hat Auswirkungen auf die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Letztes Jahr wurde er vom Deutschen Hochschulverband zum Hochschullehrer des Jahres gekürt. Außerdem ist er Kollege bei Arte und moderiert die Wissenschaftssendung Agree to Disagree. Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch.
Hallo Berthold, wo erwische ich dich?
Hallo Gerd, ich sitze im Büro an der TU Chemnitz.
Das heißt, du arbeitest zu dieser späten Stunde noch oder wirst noch arbeiten?
Ja, ich meine, es ist gerade 18 Uhr. Ich habe den Luxus, in einem Beruf zu arbeiten, in dem es sehr flexible Arbeitszeiten gibt. Das ist ja total absurd, ne? So als Prof, man hat ja nicht mal eine festgegebene Arbeitszeit. Das steht ja bloß drinne. Die Dienstpflichten, ja, müssen erledigt sein. Und ob das jetzt 7 Stunden am Tag dauert oder 10, das ist dem Dienstherren dann auch egal.
Ja, du hast natürlich du musst ja so und so viele Semesterwochenstunden ableisten, ne? Da hast du natürlich feste Zeiten, weil es sonst auch mit den Räumen Probleme gibt. Ist jedenfalls an meiner Hochschule so. Dann beginnt der Fight um die Räume.
Das ist hier ganz genauso. Und ich habe nun wirklich hier auch den großen Luxus, in der Psychologie in einem Studiengang gelandet zu sein, wo wir uns über die Nachfrage seitens der Studierenden nicht beschweren können. Also die Bude ist immer ganz schön voll.
Merkt ihr denn schon einen Rückgang an Studentinnen und Studenten? Weil das höre ich von anderen Hochschulen und vor allen Dingen auch Universitäten doch sehr häufig gerade.
Ja, also uniweit schon. Wir hatten einen ganz schönen Negativtrend, was die Studierendenzahlen in den letzten Jahren anging. Der ist jetzt aber auch dank dem starken Engagement unseres Rektorates gestoppt. Wir haben wieder einige mehr Studierende an der Uni jetzt. Aber an der Psychologie kriegt man davon, von diesen Problemen tatsächlich wirklich wenig mit. Es ist nach wie vor eines der populärsten Studienfächer in der Bundesrepublik. Auf unsere 150 Plätze im Bachelor kommen locker 1600 Bewerbungen. Und klar, die bewerben sich überall, ne? Und wenn die dann woanders schneller einen Platz bekommen oder in einer Stadt, die sie vielleicht attraktiver finden, dann ist das auch immer ein ganz schönes Gesiebe. Aber am Ende haben wir auch hier in Chemnitz noch ein NC von, was war es dieses Jahr? Ich glaube so 1,5 oder so. Also das ist schon, ja.
Ich wollte vor unserem Gespräch noch kurz was sagen, Berthold. Etwas ungewöhnlich, weil normalerweise fangen wir einfach an, uns zu unterhalten. Und wir werden ja uns ja über dein Buch anders unterhalten, von dem ich sehr beeindruckt bin. Warum, wirst du gleich erfahren. Mit dem schönen Untertitel, was wir aus der Psychologie über den Umgang mit Unterschieden lernen können. Und vielleicht wird sich der eine oder die andere im Laufe des Gesprächs fragen, ja, hör mal, was hat das denn jetzt mit vor allen Dingen mit Philosophie zu tun? Weil Schwerpunkt auf meinem Kanal ist ja Philosophie. Wobei der Untertitel zu den Gesprächen, die ich ja gerne führe, auch eben Wissenschaft und Leben beinhaltet. Und wir werden sehr viel auch über das Leben reden. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit Philosophie zu tun, was wir jetzt machen, weil Philosophie oder die Einsichten, die Philosophie gewinnt, ja immer sozusagen sich in der Gegenwart bewahrheiten müssen. Und das bedeutet auch im Verhältnis zur Wissenschaft, in der Psychologie, und das zeigen ja die Studentenzahlen auch, von denen du gerade geredet hast, eine große Rolle spielen. Und in unserem Gespräch geht es, glaube ich, um ein ganz zentrales, für mich philosophisches Thema, nämlich was Aufklärung heute bedeuten kann und wie Aufklärung heute funktioniert in einem Kontext, der einfach von ganz vielen Krisen und vor allen Dingen von einer unglaublichen Komplexität gekennzeichnet ist. Also das nur für die Leute, die sich fragen, worüber reden die jetzt eigentlich gleich? Und das Erste, worüber ich gerne mit dir reden würde, ist deine Doktorarbeit, weil ich glaube, die führt Gott. Uns mitten ins Thema rein. Du musst jetzt nicht die Doktorarbeit referieren, aber da geht's um die Verteilung oder den Aufbau von erfolgreichen Teams in der Wirtschaft. Und die These von dir war ja, also sowas wie Pluralität, Vielfalt, Diversität ist gut für die Wirtschaft.
Ja, genau. Und das ist auch eine These, an der ich seitdem kontinuierlich weitergeforscht habe. Ne? So dieser Nützlichkeitsaspekt von Vielfalt. In meiner Arbeit, oh Gott, dass du das ausgegraben hast, das ist ja schon auch wirklich schon viele Jahre her, 2008 war es, glaube ich.
Du musst nicht über die Arbeit reden, aber naja, das ist kein Thema.
Also es ging damals, in meiner Arbeit ging es um, habe ich angefangen mir anzuschauen, wie die Verteilung von arbeitsbezogenem Wissen in Arbeitsgruppen die Gruppenleistung beeinflusst, wenn die Gruppen sehr, sehr schwierige Probleme lösen müssen. Und das war so ein bisschen mein Einstieg in dieses Thema. Diversität am Arbeitsplatz so ein bisschen als zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite hat der Mensch eine eingebaute Präferenz für Ähnlichkeit. Wenn wir uns entscheiden können, suchen wir uns in der Regel andere Menschen aus, bei denen wir das Gefühl haben, der oder die ist ein bisschen so wie ich, weil sich das gut anfühlt, weil es uns eine Bestätigung gibt, dass es okay ist, so zu sein, wie wir sind, weil da ist ja noch jemand, der so ist, wie
auch so ist.
Das zeigt mir, genau. So, da gibt es auch Studien zu, das spricht das Belohnungssystem im Gehirn an. Nur, wenn du 5 Leute an einem Tisch sitzen hast, ja, stell dir stereotyp holzschnittartig 5 Männer vor, die alle das Gleiche studiert haben, die denselben Anzug tragen, die aus derselben Gegend kommen und in dieselben Freundesnetzwerke integriert sind und die sitzen am Tisch und sollen ein kompliziertes Problem lösen und einer von denen hat keine gute Idee, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die anderen 4 auch keine gute Idee haben, weil im Grunde ihre Sicht auf die Welt und das, was sie wissen, ihr Hintergrund der gleiche ist. Hingegen, wenn da 5 ganz unterschiedliche Menschen am Tisch sitzen, mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Wissensständen, unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt, die auch daher kommen, dass sie auch demografisch zueinander unterschiedlich sind, dann hat die Gruppe als Ganzes, als sozusagen die Vereinigungsmenge ihrer informationalen Ressourcen ist viel größer. Sie haben einen viel größeren Wissens- und Erfahrungsschatz, aus dem sie schöpfen können. Und wenn eine Person von denen keine gute Idee hat, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch da, dass eine andere Person eine gute Idee hat.
Und das ist ja ein Grundproblem nicht nur in der Wirtschaft, sondern du beschreibst ja im Grunde genommen die Grundstruktur unserer Demokratie gerade. Also wir leben ja nicht alle in einem Haufen gleicher Leute, die genauso sind wie uns, auch wenn wir uns vielleicht im Privatleben tendenziell mit so Leuten umgeben, sondern wir sind total vielfältig, also kulturell, ethnisch, Sprachen, Einkommen, politische Haltung und so weiter und so fort. Und das Problem ist ja, das beschreibst du ja in diesen Gruppen, das funktioniert super, wenn die Gruppe divers ist, aber nur, wenn die Leute auch wirklich kooperieren, also wenn sie sich vertrauen zum Beispiel.
Ja, wenn sie kooperieren wollen und das Gefühl haben, dass es auch okay ist, sich voreinander im übertragenen Sinne verletzlich zu zeigen, im Sinne von, ne, dass die Leute das Gefühl haben, hier wird mir nicht jede Schwäche und vielleicht auch jeder Fehler zu meinem Nachteil ausgelegt. Die Leute müssen aber auch motiviert sein, die müssen auch Lust haben, mit dieser Andersartigkeit umzugehen. Dann machen wir uns nichts vor, das ist schon auch anstrengend, ne, mit Leuten zu interagieren, wo man nicht weiß, ja genau, die haben die gleiche Sicht auf die Welt, denen muss ich Dinge nicht mehr erklären, die für mich selbstverständlich sind, weil, ne, wir haben hier so einfach so ein Verständnis miteinander. Das ist auch anstrengend, mit Leuten zu kommunizieren und zu interagieren, die nicht so sind wie ich. Aber nichtsdestotrotz ist die Vielfalt in unseren sozialen Systemen, um das mal ein bisschen abstrakter zu formulieren, eigentlich eine ganz wichtige Strategie, um uns resilient zu machen gegen all diese ganz realen Bedrohungen, die wir momentan erleben, ne? Also Klimawandel, Kriege, Wirtschaftskrisen, ungleiche Verteilung von Reichtum auf der Welt und so weiter. Das sind ganz reale Herausforderungen. Wir sprechen ja in den Sozialwissenschaften auch von einer Welt, die irgendwie zunehmend komplexer und bedrohlicher und schwieriger vorherzusagen ist. Und wenn man das Einzige, was man weiß, ist, dass es in Zukunft eher noch schwieriger wird und dass mehr Bedrohungen auf einen zukommen als System, dann ist eigentlich die einzige Strategie, die man fahren kann, um damit irgendwie umzugehen, das System heterogener zu machen. Ne? Das ist so dieses Bild von der Gesellschaft als ein Wald. Und wenn der Wald eine Monokultur ist, die nur aus irgend so einem Fichtennadeldings besteht.
Mischwald ist besser.
Genau, ne? Und da fällt ein Parasit ein, der es genau auf diese Baumart abgesehen hat, dann geht der ganze Wald zugrunde. Ja, hingegen, wenn das so, ne, so ein diverser, heterogener Mischwald ist mit ganz vielen unterschiedlichen Pflanzenarten, ne, wenn dann ein Parasit einfällt, ne, der es halt dann auf eine Pflanzenart abgesehen hat, dann geht die vielleicht zugrunde, aber der ganze Wald bleibt halt bestehen. Das ist so diese Überlegung, ne, dass die Resilienz im System, das ist ja in der Natur genauso, ne, Stichwort Biodiversität.
Aber der Elefant, der natürlich jetzt im Raum steht, und ich glaube, darüber werden wir uns in die nächste Zeit unterhalten, ist, dass zum Beispiel rechte Ideologien sagen, ja, diese Diversität, die schadet ja genau der Wirtschaft und die schadet ja auch der Gesellschaft. Und ein weiterer Elefant, der im Raum steht, Diversität, ja, ist ja inzwischen fast zum Schimpfwort schon geworden. Ja, beruflich vielleicht schon, kann ich einsehen, dass ich in meiner Gruppe irgendwie eine Psychologin und einen Wirtschaftswissenschaftler brauche, um ja den Betrieb. Aber ich brauche niemanden, der schwul ist, ich brauche niemanden, der behindert ist. Du hast Erfahrung mit beiden, was du ja unter anderem in deinem Buch sehr deutlich machst. Ich finde es schlau, so anzufangen, wie du das in deinem Buch auch machst, nämlich mit der Behinderung anzufangen. Kannst du darüber was erzählen?
Ja, klar. Also ich versuche in meinem Buch die wesentlichen psychologischen Mechanismen, die eine Rolle dabei spielen, wie wir mit Andersartigkeit umgehen, mal zu erläutern und so durchzudeklinieren. Und das soll ja kein abstraktes Lehrbuch sein. Und deswegen habe ich das immer versucht, an konkreten Beispielen, an konkreten Formen von Andersartigkeit. Und dabei habe ich welche ausgewählt, zu denen ich zumindest zum großen Teil auch eine persönliche Geschichte erzählen kann. Und ich
Was übrigens sehr gut ist in dem Buch, weil das macht die psychologischen Theorien und deine Einsichten sehr plastisch und anschaulich. Und es bringt dich auch auf eine sehr authentische Art und Weise ins Spiel.
Ja, obwohl ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, ich hatte auch ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage. Ne? Man macht sich auch schon ganz schön, man gibt ganz schön viel von sich preis. Aber pass auf, lass mich einsteigen. Und ich habe gedacht, ich wähle vielleicht ein gesellschaftliches Thema aus, das vielleicht noch nicht ganz so sehr zu einem Kulturkampf eskaliert ist. Und dann habe ich gedacht, nehme ich doch die Behinderung. Ich bin ohne den linken Unterarm geboren worden. Ich trage jetzt hier diese Prothese. Aber ich sag mal so, wenn du mit einer ganz sichtbaren Körperbehinderung durch die Welt läufst, dann machst du sehr schnell die Erfahrung, wie sich das anfühlt, in den Augen von anderen als anders wahrgenommen zu werden. Und das ist häufig nicht gerade positiv konnotiert. Ne? Also geh mal mit nur einem Arm mit 12 Jahren im Sommer ins Freibad, da brauchst du ein dickes Fell. So. Und ich habe mich sowieso als Kind schon gefragt, oder naja, als Kind ist, na, stimmt nicht so, aber so als Jugendlicher, so was läuft hier eigentlich ab? Also warum ist das eigentlich so? Warum ist mir das selber vor allen Dingen auch so unangenehm? Ja, wie ätzend. Ja? Also so, dass einem so der eigene Körper, mit dem man nun mal so zur Welt gekommen ist, dass man gegenüber dem eigenen Körper auch so Scham empfindet, so wie blöd. Also was sind das eigentlich für Prozesse? Warum behandeln mich die anderen Menschen so seltsam? Und warum finde ich mich selber auch nicht besonders toll? Wo kommt das eigentlich her? Und ne, dann ist man schnell bei solchen Themen, zu denen die Psychologie sehr viel sagen kann, ne? Zu Identität. So, wie definieren wir uns eigentlich selber? Wie antworten wir eigentlich auf die Frage, wer bin ich? Und was sind denn eigentlich so unsere psychologischen Grundbedürfnisse? Und wie funktioniert das eigentlich mit dem Selbstwert und den Stereotypen? Also, warum sind wir eigentlich so schnell dabei, Menschen, die anders sind als wir, als Gruppe, nicht nur als Individuum, sondern auch als Gruppe, abzuwerten. So. Und das sind so die Dinge, mit denen ich mich sehr, sehr intensiv in den letzten Jahren auch meiner Forschung irgendwie beschäftigt habe und die mir aber natürlich auch total helfen, meine eigene Geschichte und meine eigenen Erlebnisse in der Rückschau so einzusortieren. Ne? Also eines der Beispiele, und das ist auch trivial, das steht auch im Buch, ist aber, ne, ich gehe mit irgendwie dem Gatten und den Schwiegereltern in ein Schickimicki-Restaurant, irgendwie so eins, wo alle so das gleiche Menü bestellen, und zum Hauptgang gibt's ein Stück Fleisch, und dann kommen die Kellner mit den Tellern, wo die Kellner kommen mit den Tellern, wo das Stück Fleisch schon drauf ist, und dann nur auf meinem Teller ist es schon klein geschnitten, ja, und ich meine, das ist nur so eine Kleinigkeit, aber für mich ist das eine Unverschämtheit, ja,
ich verstehe das aber ein bisschen, weil niemand weiß ja vorher, was für ein geniales Teil da du hast, das musst du vielleicht mal zeigen.
Ja, ich habe hier, also das ist jetzt auch das wirklich das ganz neue Modell. Ich trage das jetzt erst seit 6 Wochen und das ist echt cool. Es ist ein bisschen laut leider, es ist ein bisschen lauter als das alte Modell. Und ich kann auch zeigen, dass man sich bei der Funktion nicht
das kann an den ich Grenzen nicht.
Der Biologie aufhalten muss. Ja, so. Aber das ist wirklich abgefahren. Also da ist jetzt wirklich so ein ziemlich fancy Computer drin, da läuft so ein Machine Learning Algorithmus drauf, der versucht von den Muskelströmen in meinem Arm sehr unmittelbar zu erkennen, ob ich irgendwie greifen oder drehen will. Und das ist wirklich, also das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ne? Meine Krankenkasse hasst mich wie die Pest. Aber das ist wirklich cool. So. Ich finde es aber auch ganz erstaunlich tatsächlich, was so eine Hightech-Hand im zwischenmenschlichen Miteinander so im Alltag macht. Da habe ich nämlich auch sehr viel über Stereotype gelernt.
Ja, weil das kompensiert die Behinderung, ne?
Das ist unglaublich.
Das macht das sogar in gewisser Weise cool und mega.
Das ist ganz genau. Es ist halt nicht nur eine funktionelle Prothese, die mir hilft, Sachen besser zu machen, die ich ohne nicht kann. Und das sind gerade so Kleinigkeiten wie Schnürsenkel binden, Fahrradfahren, Autofahren, Kochen, solche Sachen. Aber es ist auch in dem Sinne eine psychologische Prothese, als dass es massiv verändert, wie andere Leute auf mich reagieren und mit mir umgehen. Ne, weil also, wenn man von Jugendlichen in der Straßenbahn, die auf einen aufmerksam werden und dann irgendwann fragen, darf ich mal fragen und so, und dann erkläre ich das irgendwie so ein bisschen. Und dann kommt häufig so, boah, das ist ja cool. Ja, und das ist total absurd, weil cool ist das Gegenteil von behindert. Aber wirklich, ja, so wirklich. Deswegen merke ich auch, wie wenig ich in den anderen Augen stigmatisiert bin, wenn ich die Prothese trage. Und deswegen ist es aber auch wieder für mich extrem unangenehm, wenn ich die Prothese nicht trage, ne? Und ich wünschte, es müsste nicht so sein. Ja, ich meine, es ist ja auch total ätzend, dass ich mir ein mehrere 10.000 Euro teures Stück Technik irgendwie an den Körper schnallen muss, um irgendwie mit meinem eigenen Selbstbild irgendwie einigermaßen klarzukommen und um dafür zu sorgen, dass mich andere Leute nicht die ganze Zeit von oben herab behandeln. Denn das ist es ja. Wenn der Kellner... Natürlich ist das nett gemeint und ich verstehe das auch total. Ja, ich mache den Leuten ja gar keinen Vorwurf. Nur, wenn ich jemanden anders mitleidig behandle, und das ist es ja im Grunde genommen, hat das immer was von oben herab. Da steckt nämlich immer drin, ich halte dich für wenig kompetent. Und das Problem ist aber, dass das Gefühl von Kompetenz eines der wesentlichen Grunddimensionen von zwischenmenschlicher Wahrnehmung ist. Und ich persönlich halte mich für sehr, sehr kompetent. Das hat viel mit meinem Selbstwert zu tun. Und übrigens, ich kann mit dieser Hand ganz wunderbar mit Messer und Gabel umgehen. Ja, das heißt, es ist so immer dieses, ne, also ich merke in solchen Situationen, dass mich andere Menschen für weniger kompetent halten als ich mich selber. Und diese Diskrepanz, die ist, wenn sie 10.000-fach passiert in einem Leben, die ist unangenehm. Das ist übrigens das Gleiche, was Menschen, die nicht als in Anführungszeichen Bio-Deutsch gelesen werden, weil sie zum Beispiel eine dunkle Hautfarbe haben, was sie erleben, wenn ihnen gesagt wird, ach, sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, was dann nämlich, das ist auch irgendwie nett gemeint, aber was da drin steckt ist, ich habe dich für inkompetent gehalten und jetzt bin ich positiv überrascht, dass du kompetenter bist, als ich gedacht habe, was du bist. Ja, und das ist halt auch, also, ne, das zeigt den Leuten, das hat da immer was von oben runter. So.
Aber es wäre doch völlig okay, wenn ich sagen würde, ich finde das wirklich bewundernswert. Ich habe das übrigens auch schon so
gesagt. Das ist aber was anderes.
Ne, wie du Deutsch sprichst zum Beispiel. Jemandem, der es gelernt hat.
Aber guck mal, um bei dem Kellnerbeispiel zu bleiben. Der hätte auch einfach
sich
irgendwie diskret zu mir runterbeugen können und hätte mich irgendwie vorm Servieren fragen können, Entschuldigung, ich habe gesehen, Sie tragen eine Armprothese, brauchen Sie Hilfe beim Fleisch? Ja. Und dann hätte ich, das wäre total cool. Und dann würde ich einfach sagen, ja, vielen Dank, nee, ist alles in Ordnung.
Und das Verrückte ist ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, über dieses Beispiel. Ne? Das ist ja so eine Art vorausschauende Höflichkeit, die aber von dir gar nicht als Höflichkeit gelesen wird, sondern eben als Nichtzuschreibung von Kompetenz. Und ich glaube, wir haben insgesamt, und wenn wir uns jetzt über Inklusion halten, ich meine, das ist ja unterhalten, das ist ja furchtbar eigentlich bei uns. Das findet ja so gut wie nicht oder nur sehr wenig statt. Aber was ich meine ist, wir haben offensichtlich in Deutschland so eine wahnsinnig hohe Hemmschwelle, jemanden mit einem erkennbaren Handicap anzusprechen und zu sagen, du hör mal, ich sehe das, aber kann ich dir irgendwie helfen gerade?
Ganz genau. Und das ist alle Menschen mit Behinderung, mit denen ich mich unterhalte, sagen genau das, ja, sprich doch einfach mit mir, ja? So, sagt doch einfach so, ja, ich, ne, es ist, kann ich, ne, ich habe es gesehen, irgendwie brauchen Sie Hilfe, und dann kann man ganz höflich sagen, nee, nein, danke, geht schon, alles prima. So, nett, dass Sie gefragt haben. Und gut ist so.
Und, aber, und schwierig wird es ja dann nochmal, ich meine, du bist ja, du leidest ja nicht offensichtlich an einer geistigen Behinderung, und ich weiß, dass man das Wort Behinderung auch nicht eigentlich sagen sollte.
Ich spreche auch von Menschen mit Behinderung. Das
du schreibst ja auch im blauen Buch davon, insofern bin ich exkulpiert. Das ist ja auch für viele Menschen sehr schwer, damit umzugehen. Ja. Und wir tun uns super schwer mit Dingen, mit Menschen, ja, mit Situationen, die nicht in der Norm sind, ja, umzugehen, generell.
Ja. Warum ist das? Das ist so. Und gerade der Begriff der Norm ist ein schwieriger Begriff und ist ein interessanter Begriff. Weil Norm, das impliziert schon eine Häufigkeit.
Genau.
Es ist das, was häufig ist. Ja? Und
Normalverteilung.
Ganz genau, ja, die meisten menschlichen Eigenschaften, ne, die Fähigkeit zu gehen, irgendwie die Sehfähigkeit, die Hörfähigkeit, das Alter, was auch immer, ist irgendwie, ist normal verteilt, ne. Es gibt so einige bestimmte Ausprägungen sind eben häufig und einige sind selten. Die allermeisten Menschen haben 10 Finger, wenn sie auf die Welt kommen, und einige wenige Menschen haben halt weniger als 10 Finger, einige nur 5 und einige sogar 0.
So. Wobei das ja gar nicht so selten ist, sagst du ja auch, ne? Also deine Behinderung ist ja gar nicht so selten.
Nö, ich habe, was war es irgendwie, oh Gott, ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Also es sind so, in Deutschland gibt es dazu tatsächlich gar keine offiziellen Statistiken, weil das nicht erfasst wird. Es gibt kein Geburtenregister für Fehlbildungen in Deutschland. In den USA aber schon. Und da sieht man so, auf 100.000 Geburten gibt es das so 2, 3, 4 Mal so in der Größenordnung. Ne? Das ist jetzt auch, also das ist auch nichts. Es gibt durchaus Dinge, die noch seltener sind. So, und wir haben halt gelernt, häufig als normal, als gut zu normieren. Ne? Also die Häufigkeit wird normiert im Sinne von das, was ich häufig sehe, das hat auch einen psychologischen, da gibt es auch einen psychologen Befund dahinter, das ist der Fluency-Effekt. Dinge, die ich leicht verarbeiten kann, ja, weil ich nicht genau hingucken muss, Dinge, die mir vertraut sind. Genau, leichte Verarbeitung fühlt sich positiv an. Ne? Dinge, die mir vertraut sind, je öfter ich etwas sehe, je leichter kann ich das wiedererkennen und desto angenehmer ist das auch. So funktioniert auch Werbung. Ne? Wenn wir Dinge 10.000 Mal gesehen haben in der Werbung, obwohl wir sie eigentlich gar nicht so toll finden, ein kleines bisschen besser toll finden wir sie dann doch. So, ist der Fluency-Effekt. Und das gilt halt auch für alles. Das heißt, der weiße Mensch mit 2 Arme und 2 Beinen, das ist das, was ich stets und ständig sehe. Das fällt mir leicht zum Wahrnehmen. Deswegen stechen ja auch Menschen mit Behinderung oder Menschen, die anders aussehen, stechen so raus und ziehen unsere Aufmerksamkeit ja fast schon automatisch auf sich. Das ist auch ganz normal, ja. Aber es führt halt dazu, dass das Häufige positiv belegt wird und das Seltene wird negativ belegt. Und alleine das ist schon ein Problem, weil wir nicht lernen, dass Dinge in ihrer Seltenheit normal sind. Es gibt aber durchaus gute Beispiele in der Geschichte, die zeigen, dass das gelungen ist. Und mein Lieblingsbeispiel ist die Linkshändigkeit. Nur 10% der Menschen auf der Welt sind linkshändig, und Linkshändigkeit war vor 100, 150 Jahren massivst negativ stigmatisiert.
Ich war Linkshänder und bin in der Schule umgeschult worden. Siehst auf du? Rechts.
Weil du noch zu einer Zeit zur Schule gegangen bist, wo es diese Stigmatisierung immer noch gab, wo man der Überzeugung war, das
links ist schlecht. Links war blöd und irgendwie
Das muss weg. Ne? Also das ist schlecht, das ist irgendwie ungut, das ist nicht normal. So, und deswegen muss das abtrainiert werden. Und es gibt auch eine Menge Stereotype, die noch vor einigen Jahrzehnten mit der Linkshändigkeit assoziiert waren. Ne? Weniger Intelligenz, krimineller, kürzere Lebenserwartung, all sowas. Alles Unsinn.
Was ich interessant finde, ist, wenn man jetzt von dieser Normalverteilung ausgeht, die du beschreibst, die natürlich auch unsere Selbstwahrnehmung prägt, weil andere Dinge viel häufiger sind. Also Rechtshändigkeit ist natürlich viel häufiger, habe ich auch als Kind gemerkt, viel häufiger als Linkshändigkeit. Das Fatale ist ja, dass aus dieser erstmal rein nur statistischen oder faktischen Verteilung von Dingen, Menschen, Eigenschaften und so weiter, was Normatives, die Norm wird. Das heißt, daraus wird abgeleitet, und das ist ja eine Interpretation.
Ja.
Du sollst so sein.
Ganz
genau. Du sollst
so
sein wie das Mittelmaß.
Genau. Wie das Häufige, ganz genau. Die Verteilung, und deswegen, ich will auch die Unterschiede überhaupt nicht kleinreden und wegreden. Ne? Mir geht es auch nicht, überhaupt nicht darum zu sagen, wir sind alle gleich. Wir sind nicht alle gleich, wir sind alle unterschiedlich, wir sind aber alle gleich viel wert.
Und das ist der Punkt. So, und jetzt kommt natürlich das, worüber wir, deshalb habe ich mit deiner Doktorarbeit angefangen. In dem Moment, in dem du siehst, irgendwie, da hat jemand eine Prothese, ist er sozusagen für den Industrieprozess weniger wert. Er scheint für die Wirtschaft weniger wert zu sein, obwohl du nicht am Fließband arbeiten musst, du musst jetzt auch kein Auto zusammenschrauben oder sowas, du machst einen ganz anderen Job. Aber das ist das, was lostickert, oder?
Ja, natürlich, aber an der Stelle zeigt sich auch ein interessantes Phänomen, ein gesellschaftliches Phänomen, nämlich das Primat der wirtschaftlichen Beitragsfähigkeit. So, ne? Wir sind ganz schnell dabei, in einer Zeit, in der die öffentliche Debatte sich häufig ganz stark darum dreht, wie wirtschaftlich erfolgreich unser Land ist, dass Länder miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen und dass wir im Kontext des Siegeszuges eines neoliberalen Kapitalismus ja im Grunde genommen auch alle gesellschaftlichen Systeme einem wirtschaftlichen Diktat unterworfen haben. Ne? Also die Deutsche Bahn muss nicht pünktlich sein, sie muss Profit machen. Und jetzt stellen wir fest, oh Mist, es geht leider auf Kosten der Pünktlichkeit. Ne? Krankenhäuser müssen nicht gesund machen, sie müssen profitabel sein und so weiter und so weiter. Wir haben sämtliche gesellschaftlichen Subsysteme dem wirtschaftlichen Diktat unterworfen. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Mensch, ich würde auch sagen, zunehmend hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Wertigkeit beurteilt wird nach seiner wirtschaftlichen Beitragsfähigkeit. Das ist ja übrigens auch das Absurde, dass auf meinem Schwerbehindertenausweis, wir messen ja die Stärke einer Schwerbehinderung in Deutschland mit einer Zahl von 0 bis 100. Ich bin zu 60% schwerbehindert. 60% von was denn eigentlich? Und die Maßeinheit ist Grad der Erwerbsminderung. Ja, das ist also sozusagen, wie viel ich weniger wirtschaftlich beitragen kann. Das ist unsere Skala, an der wir Schwerbehinderung messen. Und das ist natürlich ein Problem.
Die auch eine völlig wirre Skala ist. Also ich hatte vor ein paar Jahren auch 60%, weil ich nicht ganz so schlimm wie du. Ich habe von Geburt an ein Gehproblem, weshalb ich zum Beispiel in der Schule nicht Fußball spielen konnte und vielleicht nicht so extrem gedisst worden bin wie du und nicht so ein extremer Außenseiter war wie du, aber es hat schon gereicht, um mein Selbstwertgefühl in der einen oder anderen Situation in Frage zu stellen. Und dann hatte ich, worüber ich auch schon häufiger und öffentlich gesprochen habe, weil ich finde, Vorsorge ist alles, Prostatakrebs, und wurde operiert, und damit hatte ich 60%, mit denen du übrigens nur für
die... Wir haben gleich viel.
Für die es gerne wissen wollen, mit 60% kriegst du keinen Schwerbehindertenausweis, um mit dem Auto auf dem Behindertenparkplatz
zu fahren. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Nein. Dafür musst du eine Mobilitätseinschränkung haben. Die wird dir nochmal extra draufgestempelt. Ja. So.
Ja,
ich darf auch nicht auf dem Behindertenparkplatz parken. Das finde ich auch in Ordnung. Ich bin ja nicht gehbehindert.
Ja.
Aber zurück zur Wertigkeit der Seltenheit. Ne? Also natürlich ist es mein Credo, dass wir als Gesellschaft es besser machen würden, wenn wir dahin kommen, Seltenheit als normal zu verstehen. Ja, dass auch Dinge, die selten sind, in dieser Seltenheit normal sind und deswegen nicht abgewertet werden müssen. Und bei der Linkshändigkeit ist das etwas, wo das gelungen ist. Ne? Wo es früher eine Abwertung ob der Seltenheit gab, und die ist heute im Großen und Ganzen verschwunden.
Und das zeigt ja, dass diese Andersartigkeit, die wir sofort wirtschaftlich oder ökonomisch einordnen, im Fall der Linkshändigkeit, und es gibt ja noch viele andere Beispiele, völlig debil ist, mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit erstmal überhaupt nichts zu tun hat. Und abgesehen davon, selbst wenn du eine Behinderung hast, die dich auf den ersten Blick wirtschaftlich vielleicht nicht so erfolgreich macht, ist ja die Frage, was hast du denn positiv für Eigenschaften, mit denen du gut arbeiten kannst, mit denen du nicht nur dein Selbstwertgefühl entwickeln kannst, sondern einfach auch teilhaben kannst an Gesellschaft und an Gemeinschaft.
Und außerdem Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ne? Ja, das
also meine
ja
gesellschaftliche Wertigkeit bemisst sich nicht an meiner Fähigkeit, wirtschaftlich beizutragen. Aber das ist natürlich ein Gedanke, der
im Moment ein bisschen links versifft, grün. Und muss das denn wirklich sein? Ist das nicht ein bisschen ideal? Ich meine, wir haben solche Probleme mit China.
Genau,
ich, und dann kommen Sie da mit Artikel 1 der Verfassung.
Genau, dieses ganzen Sprech, den kenne ich ja auch. Und man muss auch zum Beispiel sagen, dass zum Beispiel der Milei in Argentinien ist ja genau mit dieser Erzählung angetreten, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, mit der Erzählung, der Grund für den schlechten Zustand der argentinischen Wirtschaft liegt in einer zu starken Fokussierung auf Vielfalt, Inklusion und gleichstellig. Das ist der Grund dafür, dass es uns wirtschaftlich so schlecht geht, und deswegen müssen wir das bekämpfen.
Darüber schreibst du ja in deinem Buch auch, also das können wir jetzt erweitern, das ist natürlich die rechtspopulistische Variante, das ist auch Thilo Sarrazin, der sagt, ist doch klar, in einem Land, wo ihr Migranten habt, in Klammern hatten wir immer schon, Klammer zu, die sind weniger intelligent, das ist genetisch, und dann vermehren die sich auch noch und dann unterminieren die unser Land und unsere Wirtschaft. Das ist die These, die im Raum
steht. Schwächen unsere Volksgemeinschaft. Ne? Das ist ja so ein bisschen. Und was da natürlich, erstmal ist das wissenschaftlich unhaltbar. Das muss man mal ganz klar sagen.
Das muss man ganz fett,
so, also es gibt eine ganz, ganz neue Meta-Analyse zum Thema Heterogenität am Arbeitsplatz, wo tausende von Studien irgendwie eingegangen sind, und so umfangreiche Übersichtsstudie hat es bisher noch nicht gegeben, und die zeigt eben tatsächlich auch einen positiven Haupteffekt von Vielfalt auf Leistung, um es mal in diesem Makrobereich zu sagen. Und was das Thema mit der vermeintlichen angeborenen geringeren Intelligenz angeht, da könnte man noch ein eigenes Gespräch dass man auch Befunde nicht vom Tisch wischt. Natürlich ist es so, oder was heißt natürlich, aber es gibt den Befund, dass Kinder mit Migrationshintergrund in bestimmten Schulleistungstests, im PISA-Test, im Durchschnitt etwas schlechter abschneiden, auch nicht überall, aber in einigen Bereichen, in einigen Ländern und so weiter, als Kinder ohne Migrationshintergrund. So, aber dann ist natürlich die Frage, was sind die Ursachen dafür und wie interpretiert man das?
So, und da kann man zwei Ursachen nennen. Die eine ist das Bildungssystem. Ich muss bestimmte Dinge gelernt haben, um dann in einem Test auch gut zu performen.
So.
Und das zweite ist, was eine Riesenrolle spielt, was irgendwie gar nicht so im Fokus ist, ist Ernährung zum Beispiel.
Ganz genau. Und das Bildungsniveau der Eltern und die psychosoziale Gesundheit und. So. Und außerdem muss man auch wieder aufpassen, mit welchem Diskurs man sich gemein macht. Nämlich, was in diesen Intelligenzdebatten nämlich implizit drin steckt, ist, dass Intelligenz ein wichtiger Marker für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Beitragsfähigkeit eines Menschen ist.
Was nicht zwingend der Fall ist.
Das ist überhaupt nicht zwingend der Fall. Ich kann nämlich ein anderes Argument machen. Ich kann nämlich sagen, wo auch einige Evolutionsbiologen der Meinung sind, es ist die Fähigkeit des Menschen zur Empathie, die dazu geführt hat, dass unsere Spezies zur dominierenden Spezies dieses Planeten wird. Denn erst die Empathie, erst die Fähigkeit, sich auch in andere Menschen reinzudenken und andere Menschen zu verstehen und ihr Verhalten anhand ihren Motiven vorherzusagen, das gehört alles zur Empathie, das sind alles Kompetenzen. Erst das macht eine Koordination in der Gruppe möglich. Und es ist die Fähigkeit des Menschen, in der Gruppe zusammenzuarbeiten, zum Beispiel in der Mammutjagd, in der Steinzeit.
Mit verschiedenen Rollen.
Ganz genau, mit verschiedenen Arbeitsteilung, ja. Dafür muss man aber empathisch sein. Und deswegen, ne, also das ist überhaupt kein Selbstläufer. Man muss bei dieser Diskussion um die Intelligenz muss man echt aufpassen, welche unausgesprochenen Axiome man dann eigentlich übernimmt, wenn man sich auf dieses Niveau der Diskussion einlässt. Und das mache ich mir nicht zu eigen. Also es gibt eine Menge wirklich schlimme Menschen auf der Welt, die ganz wesentlich dafür verantwortlich sind, dass diese Welt in einem so schlechten Zustand ist, wie sie ist, die wahnsinnig intelligent sind. Ja, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben tatsächlich, in der stringent nach Intelligenz maximiert wird, ja, wo ich dann so Intelligenzbestien wie vielleicht Elon Musk irgendwie habe, der durch die Podcasts läuft und solche Sätze sagt wie: Empathie ist der zivilisatorische Selbstmord des Westens. Und das sagt er natürlich, weil er weiß, dass Empathie der beste Schutz gegen den Rechtspopulismus ist. Es ist eben nicht nur Bildung, sondern es sind eben auch die sozialen Kompetenzen. Und jetzt sind wir dann auch beim Thema. Denn politisch rechts sein bedeutet ja im Wesenskern, dass man eine natürliche, richtige und wichtige Hierarchie der gesellschaftlichen Gruppen glaubt. Das ist der Wesenskern.
Naturgegeben ist.
Naturgegeben, ne? Ganz genau.
Also Mann, Frau Hierarchie. Zum Beispiel.
Genau, ne? Männer über den Frauen, ne? Hier in unseren Kulturkreisen die Weißen über den Schwarzen. Das ist in Japan ganz anders. Ne? In Japan ist die Japaner über den Weißen. Ne? Die halten uns in Japan, halten die uns für die absoluten Barbaren. Ne? Also es ist wirklich interessant. Ja. So. Ja. Und das ist der Wesenskern des Rechtsein. Und deswegen sind aber natürlich diese ganzen Narrative, ne, so bestimmte Gruppen sind weniger wirtschaftlich beitragsfähig, das bestätigt vermeintlich eben diese rechte Weltsicht, dass gesellschaftliche Gruppen qua Geburt, also im Grunde genommen qua Biologie, irgendwie weniger wert sind. Weniger, und deswegen ist es auch okay, dass die weniger Rechte haben, weniger Zugang zu Ressourcen.
Jetzt muss man natürlich einen Punkt müssen wir reden. Also abgesehen davon, dass wir vielfältig sind mit allen Abweichungen, die es immer wieder gibt und dass wir beide davon überzeugt sind, eine gute Verfassung mit einem guten Artikel 1 der Verfassung zu haben, die Diversität in unserer Gesellschaft, also die Pluralität, auch das Anderssein, ist zunächst mal nicht nur einfach da, sie ist auch gut unter einer Bedingung, und darüber müssen wir uns unterhalten, dass wir tatsächlich miteinander kooperieren. Und das tun wir, wenn wir einander vertrauen, wenn wir eine gewisse Sicherheit haben, wenn wir zum Beispiel auch überzeugt sind, dass wir trotz einer gewissen Behinderung was zum Gemeinwohl beitragen können, auf unsere Art und Weise. Und das Problem scheint mir im Moment zu sein, abgesehen von der Abwertung von allem, was anders und nicht normverteilt ist, dass wir nicht genau wissen, wie kriegen wir denn eigentlich diese Kooperationsfähigkeiten, das hast du ja völlig richtig gesagt, die ist eine evolutionäre Konstante, die den Menschen nach vorne gebracht hat. Wie kriegen wir diese Kooperationsfähigkeit hin? In den Medien kriegen wir ja dauernd um die Ohren gehauen, dass bestimmte Leute eigentlich von der Kooperation ausgeschlossen sein sollten, weil sie sowieso Kooperationen zerstören.
Ja, das ist eine schwierige Frage und ich wünschte, ich hätte darauf eine einfache Antwort. Ich kann nicht mit Menschen kooperieren, von denen ich annehme, dass sie meine Feinde sind, die ich bekämpfen muss. Ne, das funktioniert nicht. Und wir sind aber an einem Punkt, in dem, ich würde so weit gehen, Identität häufig zu so einem Nullsummenspiel wird. Und dass die Zugehörigkeit zu meiner Identität impliziert, dass ich die Gegenseite bekämpfen muss. Und da mache ich aber schon auch einen Unterschied zwischen dem Linkspopulismus und dem Rechtspopulismus. Ich halte gar nichts von der Hufeisentheorie, dass das alles gleich ist. Denn der Linkspopulismus und der Rechtspopulismus, die natürlich beide Mist sind, sie konzeptualisieren beide die Gesellschaft wahnsinnig unterkomplex, als ein Kampf zwischen dem guten Wir und den bösen Anderen. Und beim Linkspopulismus ist das gute Wir, das sind die ökonomisch Unterprivilegierten. Das sind diejenigen, die in diesem vermeintlich kapitalistischen System und so weiter das Nachsehen haben. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Wir, das anhand von ökonomischen und Klassenlinien definiert ist. Das dadurch aber auch ein pluralistisches Wir sein kann, das sehr viel Raum lässt für unterschiedliche Ethnien, Weltanschauungen und so weiter. So, irgendwie so, solange du zu den Ausgebeuteten gehörst, irgendwie ist das ein Wir und so. Und ne, die Ausbeuterklasse, das sind die. Der Rechtspopulismus zieht das Wir entlang von ethnisch-weltanschaulichen Linien. Also du musst hier geboren sein, du musst aus deutscher Sicht, du musst weiß sein, ne? du musst hier biodeutsch sein, dein Blut muss von hier sein und obendrein musst du eine bestimmte Weltanschauung und eine bestimmte Lebensart haben. Da ist nämlich ganz viel Konformismus mit drin. Und der Punkt ist, dass diese Kategorien erstens stärker exkludierend wirken und zweitens psychologisch viel anschlussfähiger sind. Ja, weil sie nämlich viel kompatibler sind, ja, so Herkunft, Aussehen zu Wahrnehmungsmechanismen und Mechanismen von Stereotypisierung als die Kategorien, die der Linkspopulismus verwendet. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum der Rechtspopulismus viel schneller, viel stärker zu Gewalt gegenüber anderen Menschen führt als der Linkspopulismus. Ja, das also alleine, wenn du dir mal anguckst, wie viele Menschen irgendwie in der Bundesrepublik seit 1990 durch Terrorismus ermordet wurden, ja, dann ist man beim Rechtsterrorismus irgendwie was, das sind es über 200. Ja, und also um Größenordnung mehr, also ne, um das mal so einzuordnen. Aber das Problem ist natürlich, dass der Wesenskern des Rechtspopulismus ist die Abwertung von Andersartigkeit anhand von Dingen, die im Grunde qua Geburt festgelegt sind. Ja, nämlich Herkunft, ob ich eine Behinderung habe oder nicht, ob ich schwul bin oder nicht. Ja, das habe ich mir alles nicht ausgesucht. So, ob ich trans bin oder nicht, ja, ob ich aus der Ukraine geflohen bin oder nicht, ja, so, und das wird alles abgewertet. Und das Problem ist eben, dass im Rechtspopulismus steckt dieses starke Identitätsangebot, und da komme ich jetzt, ich weiß, es ist eine sehr lange Antwort auf deine Frage, aber ich glaube, was der Rechtspopulismus halt macht aus psychologischer Sicht, er macht den Leuten ein wahnsinnig attraktives Angebot. Er bietet ihnen nämlich zum ersten Mal eine Identität an, der sie sich zugehörig fühlen. Und die ist sehr groß und sehr vage definiert. So, die schweigende Mehrheit mit gesundem Menschenverstand. Ja, die hart arbeitenden Familien, denen noch nie was geschenkt wurde. So, da können sich viele Leute irgendwie mit. So. Und vor allen Dingen, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht dastehst gesellschaftlich, wo du hingehörst. Ja, insbesondere, und das trifft insbesondere für Männer mit einem traditionellen Geschlechterrollenverständnis zu, insbesondere für Männer mit einem traditionellen Geschlechterrollenverständnis, die ökonomisch nicht erfolgreich sind und oder eben keinen akademischen Bildungsabschluss haben. Das sind eben häufig auch Menschen, die das Gefühl haben, ich bin nicht dort im Leben, wo ich eigentlich qua Geburt, qua Geburtsrecht hingehöre.
Ja. Dazu braucht man vielleicht eine kleine Übersetzung noch. Männlich, also in dieser Denkweise ist männlich und weiblich etwas Naturgegebenes. Zum naturgegebenen Männlichen gehört eine größere Kompetenz als zum Weiblichen. Ganz genau. Also, weil du die höhere Kompetenz hast, bist du natürlich auch ökonomisch erfolgreicher. Jetzt hast du das Pech, ökonomisch aus was für Gründen auch immer nicht so erfolgreich zu sein.
Ganz
jetzt
genau.
Rutschst du erstens in die Kategorie weiblich gleich schwach, gleich inkompetent, gleich nutzlos ab. Zum einen, zum anderen bist du wütend. Das ist sozusagen das Minderwertigkeitsgefühl,
was du fühlst dich betrogen. Du fühlst dich betrogen. Du fühlst dich um etwas betrogen, was dein Recht ist. Und der Rechtspopulismus sagt dir, dieses Gefühl ist richtig. Du fühlst das Richtige. Das stimmt, was du fühlst. Du bist betrogen worden. Lass dir das nicht einreden, dass das nicht so ist. Du bist betrogen worden. Und zwar von denen da oben. Und das ist auch relativ vage, ne? Das sind die linksgrün versifften akademischen Eliten. So Typen wie ich. Ja, irgendwie ja. So komische Großstadtschwuchteln. Ja.
Du bist voll das Target.
Ja, voll. So, und dann kommt nämlich die Erzählung, schau dir an, die da oben, was sie alles Gutes tun für all die anderen, für die Ausländer, für die Schwulen, für die Transmenschen, für die Ukraine-Flüchtlinge und. All die werden hier von denen da oben mit Wohltaten bedacht, nur wir nicht. Nur wir nicht. Und damit zeigen sie die Verachtung gegenüber uns. Und jetzt können wir was tun, weil wir gehören nämlich eigentlich nach oben. So. Und aus psychologischer Sicht ist das so mächtig, weil also erstens die Leute werden validiert. Sie kriegen das Gefühl, irgendwo dazugehören zu dürfen und zu können, so wie sie sind, ja. Sie müssen sich nicht verbiegen, sondern genauso mit auch all der Wut und dem Gefühl des Betrogenseins. Das ist alles richtig. Es wird alles validiert. Damit dürfen sie jetzt dazugehören zu einer Gruppe, von denen ihnen erzählt wird, dass die eigentlich ganz nach oben gehört. Da ist ein Statusversprechen mit drin. Und jetzt Kompetenz. Wir können jetzt was tun. Das ist ja auch diese revolutionäre Energie, die da alle gerade spüren. Die haben jetzt das Gefühl, geil, und jetzt können wir hier gemeinsam was bewegen. Da ist Kompetenz, da ist Anschluss, da ist Autonomie. Das tickt alle wesentlichen psychologischen Grundbedürfnisse des Menschen ab. Und deswegen ist das so ein wahnsinnig psychologisch attraktives Angebot. Und wenn wir nicht ein alternatives Angebot finden, das die Menschen in diesen Krisenzeiten abholt und ihnen ein attraktives Gegenangebot macht, wird das schwer. Denn Was der Rechtspopulismus ja obendrein noch macht, zusätzlich zu den ganz realen Bedrohungen, denen wir hier in dieser Welt ausgesetzt ist, inszeniert er ja stets und ständig weitere Bedrohungen. Ja?
Das ist der psychologische und ein medialer Mechanismus, zusätzlich bedient wird, ja.
Ganz genau. Und dieser mediale Mechanismus wäre ohne die sozialen Medien gar nicht möglich. Ja, also wenn du dir mal anguckst, was für eine enorme Reichweite die Rechtspopulisten auf der Welt über die sozialen Medien haben. Ja, sowohl ihre Figuren als auch ihre Parteien. Das ist in Deutschland so, das ist in anderen Ländern auch so. Und das ist einfach, weil deren Form der Kommunikation, nämlich das Inszenieren von Bedrohungen,
wirkt.
Das passt extrem gut zu den algorithmischen Mechanismen von Social Media. Das ist nämlich Engagement.
Aber also worüber wir vielleicht dann noch reden müssen, ist dieses Bedrohung bedroht mich ja. Das heißt, Bedrohung erzeugt in mir ein Gefühl der Angst. Wenn ich Angst habe, gerate ich in Stress. Ich fühle mich nicht wohl. Angst ist kein positives Gefühl. Und damit bedienst du ja diesen sogenannten Negativity Bias, der darin besteht, dass wir negative Erfahrungen, negative Emotionen, die wir haben, doppelt so stark wahrnehmen wie positive. Das heißt, du brauchst doppelt so viel Energie, um uns aus dieser sehr verlockenden, du hast das ja gut dargestellt, aus dieser sehr verlockenden Angebot rauszuholen.
Ja, und das ist die Herausforderung. Und also und da habe ich auch kein einfaches Rezept für, aber ich habe schon ein paar Rezepte dafür. Also
eben, es gibt ja welche.
Wir können alle was dafür tun. Das ist mir total wichtig. Ja, jeder und jede von uns können etwas gegen die Polarisierung und gegen die Eskalation der Kulturkämpfe tun. Wir können versuchen, also das Erste ist, diese ganzen Mechanismen zu verstehen. Und das bedeutet aber auch, wenn wir andere Menschen sich verhalten sehen, nicht zuerst bewerten, sondern zu verstehen, warum verhält die Person sich so. Und dabei kann die Psychologie sehr, sehr, sehr gut helfen. So, erst zweitens, wenn wir das verstehen, dann können wir gucken, was können wir tun, um gerade auch der Negativität beim Gegen etwas entgegenzusetzen. Und Moment, und übrigens, ich muss mich als schwuler Mann nicht von Nazis verprügeln lassen. Ich muss nicht nett zu Nazis sein, die mir irgendwie ans Fell wollen, um das mal ganz klar zu ziehen. Und es ist.
Ich muss auch als Frau nicht ermordet werden.
Ich muss als Frau nicht ermordet werden und ich muss als Frau nicht die toxischen Männer irgendwie bepampern. Auf gar keinen Fall. Ja, ich bin nicht schuld daran, dass ich diskriminiert werde. So. Aber nichtsdestotrotz kann ich in den Graubereichen, in den Grenzfällen gucken, dass ich Menschen, die mir gegenüber vielleicht auch so ein Andersartigkeitsimpulsgefühl haben, das Gefühl geben, dass sie okay sind, so wie sie sind. Ja, also so diese, wir müssen alle was dazu beitragen, wieder mehr psychologische Sicherheit in der Gesellschaft herzustellen, anderen Menschen das Gefühl zu geben, dass es gut ist, so wie sie sind und dass sie trotz ihrer Fehler und Schwächen dazugehören. Und das können wir Linken wirklich echt nicht so gut. Ne? Also ich bin SPD-Mitglied, das ist jetzt keine Überraschung sein, dass ich eher auf dem linken politischen Spektrum verortet bin. Aber ich muss wirklich sehr, 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 sehr selbstkritisch, also wir sind echt spitze darin, uns gegenseitig die Hölle heiß zu machen, weil wir diese psychologische Sicherheit, das kriegen wir nach meinem Dafürhalten nicht so gut
hin. Aber du nennst ja noch zwei weitere Sachen, die ich persönlich ja für vollkommen entscheidend halte. Also das Erste, zunächst mal, was du gesagt hast, ist ja diese auch uns selber zu verstehen, wenn wir auf eine Andersartigkeit, die ja auch auf uns nicht gut wirkt erstmal, weil wir uns auch bedroht fühlen davon, wie wir darauf reagieren und uns auch unsere eigenen Mechanismen zu verstehen, nicht nur die anderen. Da haben wir jetzt drüber gesprochen. Das kann man übrigens wirklich in deinem Buch mit Hunderten von wissenschaftlichen Studien, also wer sich damit beschäftigen will, es gibt einen fetten Anhang in deinem Buch, kann ich nur empfehlen. Da kann man sich wirklich wissenschaftlich schlau machen und du erklärst das sehr verständlich. Aber du bietest ja gerne, ist wirklich so. Und du bietest ja noch zwei weitere Sachen an, zwei Aspekte an, die ich für ganz entscheidend halte. Das eine ist auch was Psychologisches, da kannst du gleich was zu sagen. Das ist die Kontaktthese, dass wir durch Kontakt tatsächlich mehr Vertrauen, auch ein größeres Gefühl der Sicherheit haben, Angst verlieren und so weiter. Und das Zweite ist, und das halte ich persönlich für ganz entscheidend, da müssen wir auch drüber reden, das ist Freundlichkeit. Wir kriegen gar nicht das große Ding, sondern Freundlichkeit heißt ja auch, ich kann verstehen, dass dich das verletzt, wenn du schwarz bist und dich jemand beschimpft, weil du einfach dumm, blöd, ignorant, weiß der Kuckuck was bist. Oder wenn du schwul bist, dass du einfach nichtsnutzig bist und mit deinem Gender-Gefasel meine ganze Wirtschaft kaputt machst.
Das ist diese Negativität. Aber also ganz kurz, ich vielen Dank für die beiden Punkte. Also, wenn Menschen keinen Kontakt zur Andersartigkeit haben, dann bleibt ihnen zur Bewertung dieser Andersartigkeit nur das eigene Stereotyp. Ja? Wenn ich so, und erst der Kontakt zur Andersartigkeit zeigt mir, dass die nicht alle so sind, dass die nicht alle gleich sind. So. Das ist nicht unbedingt Naturgesetz, sondern der Kontakt muss
das gut kann auch gestaltet schiefgehen.
Sein. Ja, es kann auch schiefgehen, natürlich. So, aber was heißt denn gut gestalteter Kontakt? Das heißt, erstens, idealerweise begegnet man sich in einem Umfeld, wo es sowas wie Regeln und Normen gibt. Schule, Arbeitsplatz, Ausbildung, Uni, solche Dinge, Sportverein. So, sind alles Orte, wo es Regeln für das Miteinander gibt. Zweitens, idealerweise arbeitet man auf ein gemeinsames Ziel hin. Man kooperiert irgendwie und stellt fest, wir können zusammen was, ne? So. Und idealerweise in dem Moment, wo man sich begegnet, ist es einigermaßen formell zumindest auf Augenhöhe. Ne? Also nicht Chef, Untergebener, sondern Schülerinnen und Schüler in einer Klasse, die Leute, die in derselben Fußballmannschaft spielen, die Leute, die im selben Team sind. Ne? Natürlich gibt es auch da überall so informelle Hierarchien, aber dass man zumindest so auf dem Papier sozusagen auf der gleichen Ebene ist. Das sind so wesentliche Voraussetzungen für positiven Kontakt. Und ohne Kontakt zu Andersartigkeit geht es nicht. Und es ist, viele Menschen glauben so, wir müssen erst unsere Vorurteile ändern und dann haben wir mehr Kontakt zu anderen. Aber es funktioniert genau andersrum in der psychologischen Forschung. Das ist ganz deutlich. Wir brauchen, der Kontakt ist das, was die Vorurteile verringert. Also erst der Kontakt und deswegen ist der Kontakt so wichtig. Ich habe auf Instagram dieses tolle Reel von einer jungen Polizistin gesehen und die sagt, so, wenn ich mir meine ganzen Kollegen vorstelle, so der Anfang 20-jährige Polizeischüler weiß aus einem kleinen Dorf, hat keine migrantischen Freunde oder sowas, der ist den ganzen Tag nur mit Verbrechen konfrontiert. Irgendwie mit Manfred, der seine Frau verprügelt und mit Ali, der mit Drogen erwischt wird. So, jetzt hat aber der Polizeischüler, wenn er abends nach Hause geht, noch Jochen und Jens und Julian als Freunde, die ihm zeigen, dass nicht alle so sind wie Manfred, der seine Frau verprügelt. Aber wenn er keinen Mohammed und keine Aisha als Freund und Freundin hat, dann lernt er nicht, dass es noch andere Menschen aus diesem Kulturkreis gibt, die nicht so sind wie Ali. So, und deswegen ist dieser Kontakt so elementar wichtig. Und wir müssen alle versuchen, ein bisschen freundlicher im Alltag zu sein zu anderen Menschen. Wenn wir alle ein kleines bisschen freundlicher wären, als wir müssten, ja, dann wäre unsere Welt eine so viel bessere.
Absolut. Wir würden einander mehr zutrauen, wir würden einander besser verstehen. Ich muss unbedingt noch was loswerden zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast von der Polizistin. Ich meine, das ist ja im Moment ein Mega-Narrativ. Da in Australien werden Juden ermordet von IS, mehr oder weniger IS-infizierten Leuten. Und einer derjenigen, die einen dieser IS-Angreifer entwaffnet und wahrscheinlich dadurch wirklich vielen Menschen das Leben gerettet hat, ist ein immigrierter Syrer, der also nicht Mainstream weiß ist. Und genau das bestätigt, was das Polizistinnenbeispiel eben auch sagt. Und das ist ja ein unglaublich positives Narrativ. Also stell dir vor, ich begegne dem nächsten Syrer und sehe in dem jemanden, der anderen hilft. So.
Ja. Und es hat ja auch in Deutschland Beispiele gegeben. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber da war auch ein.
Ja, natürlich. Dieser Taxifahrer. Auch, aber die anderen Beispiele, und das hast du ja benannt mit der Medienpolitik und mit dem ständigen Bedrohungsnarrativ.
Ja, und das
die anderen sind die medial natürlich viel stärker vorkommen.
Und nochmal, der gesamte Rechtspopulismus hat überhaupt kein Interesse daran, dass solche Narrative von zum Beispiel dem Moslem, der in Sydney bei dem Terrorattentat Schlimmeres verhindert unter Einsatz seines Lebens, dass solche Geschichten Mainstream werden. Da wird dann immer erzählt, so das ist eine Ausnahme, ja, das ist sozusagen die untypische Ausnahme, eigentlich sind die alle böse. So, und da kommt dann auch schnell eine Verschwörungserzählung, ja, also wissen wir denn, ob das wirklich stimmt, vielleicht ist das Video auch gefaked, ist das wieder so und so weiter und so weiter. Das wird sofort delegitimiert und diskreditiert. Aber ich wollte noch einen Punkt sagen zu der Angst, die die vermeintliche Bedrohung erzeugt. Ne? Bedrohung ist was sehr, sehr Unangenehmes, ne? Und wir unterscheiden in der Psychologie zwischen der realistischen Bedrohung, ja, also das ist wirklich so die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Zukunft arbeitslos werde, dass es mir wirtschaftlich schlechter geht, ne? Das sind alles realistische Bedrohungen. Aber symbolische Bedrohung ist sowas, so das Gefühl, so die Werte von Leuten wie mir werden angegriffen, ne? So die Ausländer bedrohen unsere Kultur, sowas. Das ist eher so eine symbolische Bedrohung. Und Bedrohung ist unangenehm und sie führt zu unangenehmen Gefühlen, und es gibt aber mehrere unangenehme Gefühle, die eine Reaktion auf Bedrohung sein können, und es gibt einige neuere Studien, ein paar davon sind auch im Buch, die sagen, naja, Angst ist eigentlich gar nicht so das Problem, weil Angst ist auch ein zurückziehendes Gefühl. Menschen, die ängstlich sind, sind auch bereit, nach Informationen zu suchen, um zu gucken, wie sie mit der Bedrohung umgehen sollen. Und ängstliche Menschen sind tatsächlich auch bereit, alte Glaubenssätze über Bord zu werfen, wenn sie das Gefühl haben, hier gibt es eine gute Möglichkeit, um mit der Bedrohung umzugehen. Ein anderes negatives Gefühl, das ich auch empfinden kann als Reaktion auf eine Bedrohung, ist Wut. Und es sind eher die Wütenden, die das Problem sind, nicht so sehr die Ängstlichen. Zwei Dinge müssen zusammenkommen, damit die Menschen ihr Kreuz bei den Rechtspopulisten machen. Wut und das Gefühl der Ungerechtigkeit, dieses Gefühl, betrogen worden zu sein, dieses wütende Betrogen worden sein, das sagt viel stärker voraus, ob die Leute ihr Kreuz bei der AfD machen, als einfach nur ängstlich. Es gibt eine große neue Studie, wo mit großen Stichproben quer durch Europa, wo geguckt wurden, haben die Leute Angst vor Migration oder sind die Leute wütend auf Migranten? Und es ist tatsächlich in der Studie, da konnten die das auch miteinander vergleichen. Und es ist die Wut, die dazu führt, dass die Leute ihr Kreuz ganz rechts außen machen und nicht so sehr die Angst. Ich finde das übrigens auch so interessant, also so erkläre ich mir übrigens auch den öffentlichen Auftritt von vielen Rechtspopulisten, zum Beispiel Alice Weidel, nicht? Also da kann man sich ja auf der Oberfläche fragen, so, da ist immer so viel Negativität, ich glaube, ich trete ihr nicht zu nahe, wenn ich sage, da ist immer, die performt so viel Negativität, da ist es immer so eine, die hat immer so was Verächtliches, so was Wütendes auch, ne? Und das wirkt ja jetzt nicht gerade unbedingt ansprechend, so könnte man an der Oberfläche denken, aber trotzdem ist das eine der populärsten Politikerinnen Deutschlands. Warum eigentlich? Weil sie die Emotion performt, die sie bei ihren Anhängern auslösen. Ja, die Anhänger, die sind wütend und fühlen sich betrogen. Und das sind genau die Emotionen, die sie performt und so, wofür sie sich sozusagen zum Prototypen macht. Und die Leute erkennen sich und ihre eigenen Emotionen in ihr wieder. Und deswegen finden sie populär.
Es gibt natürlich ein Problem, mit dem wir alle, egal zunächst mal welcher politischen Fraktion wir zugehörig sind, kämpfen. Und das ist, wenn du Klimawandel nicht leugnest, sondern sagst, ja, es gibt sowas wie Klimawandel, tausende von Wissenschaftlern können sich nicht irren. Wir laufen in eine Zeit nicht nur stärker werdender, sich verstärkender Krisen rein, sondern das macht auch Transformation nötig. Und ich habe eigentlich erst in deinem Buch und über das Kapitel über Trans und warum gerade diese ganze Trans- und Divers-Diskussion so unglaublich emotional mit so viel Wut und Hass erfolgt. Erst in dem Kapitel habe ich kapiert, dass das mit diesem viel allgemeineren Thema Transformation zu tun hat. Wir stehen vor der Notwendigkeit vieler gesellschaftlicher Transformationen, glaube ich, im Moment. Da könnten wir jetzt schon lange drüber, ich glaube, das kann man als ein Fakt, kann man das, glaube ich, akzeptieren. Wir sind sehr unsicher, wie wir diese Transformation, die ja im Grunde genommen auch nur eine Anerkenntnis erstmal der Andersheit der Krise, also der Andersheit als einem bislang normalen Leben folgt, wie wir die angehen, was unsere Skills sind, die wir da brauchen, um das gut zu machen. Und das ist bedrohlich. Und alle Leute, die in diesem Bedrohungsszenario jetzt reingehen, wie Alice Weidel zum Beispiel, aber auch eine ganze Menge anderer Leute, die gar nicht AfD sind. Das spiegelt zum einen unsere Angst wider, aber auch die Wut, dass wir wahrscheinlich so nicht mehr weiterleben können, wie wir bisher gelebt haben. Also in dieser, ich sag mal, mainstreamigen Form eines mittelständigen weißen Daseins in der Bundesrepublik in Europa. Das ist ein reales Problem. Diese Bedrohung ist real.
Das ist so, also wir haben eine Menge reale Bedrohungen. Und obendrein inszeniert der Rechtspopulismus noch eine weitere große Menge an symbolischer Bedrohung. Und die Leute haben das Gefühl, dass ihre Sicht auf die Welt, wie die Welt zu funktionieren hat, ja, gerade wenn sie so eine autoritäre Vorstellung auch von so einer sozialen Dominanz haben, dass bestimmte Gruppen andere Gruppen dominieren sollten.
Die Ordnung,
die Ordnung. Dass die Ordnung, zum Beispiel die Ordnung der Geschlechter, wo kommen wir denn hin, ja, dass das in Frage gestellt wird. Und dieses Infragestellen der Ordnung der Dinge, das berührt die Leute in ihrer Identität. Die Leute fühlen sich selber in Frage gestellt. Die fühlen sich dadurch selber angegriffen. Wenn der Glaube an die natürliche Ordnung der Dinge etwas ist, das im Wesenskern meiner Identität steckt, dann fühlt sich ein vermeintlicher Angriff auf die Ordnung der Dinge an wie ein Angriff auf mich selbst. Das ist ein wesentlicher Befund aus der Sozialpsychologie. Wir fühlen uns alle sozialen Gruppen zugehörig und ein vermeintlicher Angriff auf eine soziale Gruppe fühlt sich an wie ein Angriff auf mich. Und genau das fühlen wir alle immer mehr, teilweise zu Recht, ja, so. Aber das ist genau eben auch das Werkzeug, das sehr mächtig ist, um damit politische Macht zu erringen. Und das ist eine Herausforderung, damit umzugehen. Und der Punkt mit dem Negativity Bias, den du gerade erwähnt hast, den finde ich sehr, sehr wichtig. Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht in dem Zusammenhang. Ne? Also negative Erlebnisse wiegen stärker als positive Erlebnisse. Die hinterlassen sozusagen tiefere Spuren. So. Und wenn wir jetzt sagen, naja, der Wesenskern des Rechtspopulismus ist im Grunde genommen was Negatives, ne? Nämlich das Erzählen von einer Bedrohung und das Einzige, was dagegen hilft, ist Rache nehmen und alles kaputtschlagen. Nämlich unser gesamtes demokratisches, pluralistisches System. Das ist ja das Versprechen des Rechtspopulismus ist, wir nehmen Rache an denen da oben.
Wir stellen die natürliche Ordnung wieder her, indem wir dieses linksversiffte System endlich komplett abschalten.
Komplett. Genau. So. Und übrigens, dieses Angebot hat ja nur der Rechtspopulismus im Programm. Und deswegen hilft es auch nicht, wenn andere politische Akteure diesen Sound übernehmen, weil die vermeintliche Lösung dafür, die gibt's eben nicht bei der CDU. So.
Das ist ein wichtiger Punkt, das muss man nochmal klar sagen. Also wenn ich auf dem Boden der Verfassung stehe und wenn ich davon überzeugt bin, dass Demokratie, also die Akzeptanz von Andersheit in einer kooperativen Form des Zusammenlebens gut ist, dass wir das hinkriegen können, dann kann die Abschaffung der Demokratie, also die Zerstörung dieses Systems samt Verfassung, für mich keine Lösung sein. Ob ich nun Grün bin oder CDU oder auch rechte CDU oder rechte SPD oder was CSU auch immer, es funktioniert nicht.
Ja.
Also es funktioniert nur, also genau dein Punkt, wenn ich rechtspopulistische Propaganda übernehme, impliziert das, ich will eigentlich die Zerstörung von Demokratie und dieser Verfassung. Punkt.
Und das wird, ne? Und deswegen kann das nicht funktionieren. So. Und es funktioniert ja auch nicht. Das zeigt ja auch die vergleichende Politikwissenschaft. Das funktioniert auch in anderen Ländern nicht. Gut, also ja, lass uns mal versuchen, auf einer positiven
Note also Kontakt zu
kommen. Was brauchen wir denn eigentlich?
Kontakt hatten wir gesagt, also die klassische Idee ist ja, die klassische Bildungsidee, deshalb habe ich ganz am Anfang unseres Gesprächs von der Aufklärung und der Idee der Aufklärung gesprochen, ja. Kants Idee des Ausgangs aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Die haben wir übersetzt in ein mehr oder weniger rationales Programm. Also ich erkläre dir das jetzt mal, worin deine selbstverschuldete Unmündigkeit besteht. Ich erkläre dir auch die Mechanismen dahinter und dann kommst du da schon raus. Sagst du als Psychologe zu Recht, nein, so funktioniert das nicht.
Nee, so funktioniert das nicht.
Und du hast eben gesagt, Kontakt ist schon mal ganz wichtig, um erstens die Unmündigkeit meiner eigenen, auch die der anderen zu verstehen, was ist verschuldet, was ist nicht verschuldet und wie können wir einander helfen, da besser rauszukommen.
Kontakt, Empathie und soziale Kompetenzen und eine Vision von einer Gesellschaft, von einer zukünftigen Gesellschaft, wenn du so willst, eine Utopie, die auch auf einer emotional-psychologischen Ebene anschlussfähig ist. Eine Idee von einer Zukunft, wo ich sagen kann, ich habe das vielleicht nicht bis ins letzte Detail verstanden, aber es klingt nach etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. So, weil der Mensch kann auch echt ganz schön viel Negatives aushalten, wenn er auf ein Ziel hinarbeitet, wenn er sich sagt, ich muss das jetzt alles aushalten und dann erwartet mich dort eine große Belohnung. Ja, dann passiert etwas Tolles später. Jetzt Mist, später gut. Und was ist denn dieses später gut, das wir als Alternative zu dem rechtspopulistischen Ausländer raus und früher war alles besser anzubieten haben? Und da mangelt es mir und da würde ich mir wünschen, dass da etwas steht, das im Kern auf dem Prinzip der Solidarität fußt. Also diese ganz einfache Annahme, dass stärkere Schultern mehr Gewicht tragen als schwächere Schultern und dass das eine Form von Gesellschaft ist, in der mehr Menschen als heute sich gesehen und zugehörig fühlen und eine Gesellschaftsform, die es mehr Menschen als heute ermöglicht, unterschiedliche Vorstellungen von einem guten Leben umzusetzen. Das ist ja für mich der Wesenskern des Pluralismus. Eine Gesellschaft, die unterschiedliche Vorstellungen von einem guten Leben nicht nur zulässt, sondern diese auch ermöglicht. Ja, eine Gesellschaft, in der wir nicht alle gleich, aber alle gleich viel wert sind. Das kann doch nicht so schwer sein.
Ich glaube, was diese positive Vorstellung von Pluralität so stark behindert, ist, dass wir immer in dieser, und das ist eine marktwirtschaftliche Idee leben, dass das ein Nullsummenspiel ist. Das heißt, wenn ich dir, weil du ein schwuler Mann bist, was zugestehe, dann nimmst du mir als Cis-Mann was weg. Wenn wir das Problem gelöst haben, also wenn wir das einander zugestehen können, dass es kein Nullsummenspiel ist, sondern dass du was gewinnen kannst, dass ich was gewinnen kann, wenn wir in Kontakt treten, wenn wir über Unterschiede reden, wenn wir ja selber an Lebensqualität dadurch auch gewinnen. Also gerade da haben wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Zeit zu, um über das Thema auch noch zu reden. Das müssten wir vielleicht mal getrennt in einem eigenen Gespräch machen. Aber wenn du wie in vielen indigenen Kulturen Männlichkeit zum Beispiel aufspannst, so dass du sagst, es gibt eine weiblicher kodierte Männlichkeit und eine männlich kodierte Männlichkeit und die haben in meinem sozialen Leben auch unterschiedliche Funktionen, dann kann ein Mann mit einer eher weiblich kodierten Männlichkeit von einem Mann, der vielleicht anders kodiert schwul ist, durchaus eine ganze Menge lernen und ihm das helfen, mit seinen eigenen Eigenschaften und Qualitäten besser klarzukommen.
Und ich glaube wirklich, dass es gelingen kann, wenn wir alle gemeinsam mit unseren Unterschieden und mit unseren unterschiedlichen Stärken und Schwächen versuchen, kooperativ auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Ich glaube ganz fest daran, ja, dass das gelingen kann. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich zumindest der ein oder anderen Person mit diesem Buch, die rechts oder sehr weit rechts außen steht, so ein bisschen das Gefühl vermitteln kann, dass es nicht nötig ist, dass wir uns als ihr und wir wahrnehmen, sondern dass wir alle was gemeinsam haben. Ja, wir sind alles irgendwie beschädigte Leute, wir haben alle eine Delle am Helm. Ja. Ein Freund von mir hat neulich mal zu mir gesagt, wir haben alle nur maximal zwei Asse im Ärmel. Niemand hat mehr als zwei Asse im Ärmel. So. Und damit müssen wir irgendwie klarkommen. Und wir haben, und ich denke, das können wir auch uns alle selber klar machen. Wir alle hatten schon mal das Gefühl, irgendwie als Freak irgendwie behandelt zu werden, der irgendwie nicht dazugehört, irgendwie wie unangenehm. So. Und dieses Verstehen, so, wo geht das mir so? Wo behandle ich andere so? Es geht auch nicht darum, Stereotype irgendwie abzuschaffen. Die sind total wichtig als Datenkomprimierungssystem unseres Gehirns. Es geht nur darum, uns ein bisschen mehr mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, uns wieder ein bisschen mehr zu hinterfragen, ein bisschen mehr die Mechanismen zu verstehen und ein bisschen aus den vielen Jahrzehnten psychologische Forschung darüber zu profitieren, im Endeffekt ein Leben zu führen, das dazu führt, dass man selber weniger häufig wütend und schlecht gelaunt ist. Mhm.
Also ich hab das deinem Buch wirklich sehr gut entnehmen können und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der rechts ist oder rechts denkt und handelt, vielleicht doch versteht, dass das, was ihn dazu treibt, also die Ängste, dieses Gefühl, abgehängt zu sein, die Wut, betrogen zu sein von was, dass der oder diejenige das selber besser versteht, was da für Mechanismen am Werk sind und dass man damit sozusagen nicht alleine ist, aber dieses Gefühl nicht dann besser wird, wenn man sich der Faschogruppe anschließt, sondern im Gegenteil, wenn man Schwäche akzeptiert und darüber mit Menschen ins Gespräch kommt. Das klingt jetzt sehr idealistisch.
Das klingt sehr, ja. Weil gerade das Anschließen an die Gruppe, ne? Das Anschließen an die Faschogruppe, wie du das gerade genannt hast, ne? Das ist natürlich sehr, sehr mächtig. Ja, wenn ich das Gefühl habe, so da werde ich aufgenommen, ne? Da werde ich
so akzeptiert. Das sind die besten Supporter erstmal, ja.
Genau, und guck mal, du sagst ja, in dem, was du gerade gesagt hast, ne? So ein bisschen auch so die Selbsterkenntnis, das Zweifeln an einem selber und kontrastier das dann mal mit einer Situation, wo gegenüber dem Selbstzweifel das Validieren, das Anerkennen steht. Du musst nicht an dir selber zweifeln. Es ist alles richtig, was du fühlst. Ja, lass dir nichts einreden, ja, von solchen Typen wie dir und mir, Gerd. Ja, so, ne? Also deswegen, es bleibt schwierig. Aber ich glaube, man kann Menschen, also ich, viele Menschen, die AfD wählen, sind mit so sachlogischen Argumenten, mit Argumenten auf der Sachebene nur schwer bis gar nicht zu erreichen, weil die Attraktivität der AfD und anderer Rechtspopulisten, die speist sich nicht aus sachlogischen Argumenten, sondern die speist sich aus so ganz emotionalen und psychologischen Dingen. Das heißt, erstens müssen wir da ansetzen, aber das ist auch der Grund, warum ich versuche in diesem Buch mit meinen Leserinnen und Lesern im Grunde genommen auch sowas wie eine persönliche Beziehung zu knüpfen, indem ich auch eine Menge von mir selber preisgebe und wirklich aus meinem Leben auch erzähle und auch einige echt beschissene Geschichten aus meinem Leben erzähle, so. Einfach weil ich glaube, wir können uns nur noch auf dieser persönlichen Ebene so am konkreten Beispiel dann begegnen, ne? In meiner Hoffnung, so dass die Leute das lesen und es irgendwie so ein bisschen nachvollziehen können und dann sagst du, pass mal auf. Und jetzt, und das sind die Mechanismen, die in dieser Situation gewirkt haben. Ist übrigens auch der Grund, warum ich in diesem Buch entgegen meiner üblichen Gepflogenheiten zwar gendergerecht schreibe, also eine gendergerechte Sprache verwende, also Leserinnen und Leser oder Studierende, aber eben zum Beispiel nicht, dass den Gender-Doppelpunkt oder Stern, weil ich weiß, dass das schon reicht, um eine gewisse Klientel von Leuten so zu triggern, dass sie gar keinen Bock haben mehr, das zu lesen. Und das sind aber gerade Menschen, die ich versuche, mit diesem Buch auch zu erreichen.
Mal gucken. Also was vielleicht noch einen positiven Aspekt zum Schluss, ja. Was ich total einleuchtend finde, ist, warum muss ich... Du bringst dieses Beispiel von Didi Hallervorden. Ich verwende also ganz bewusst das N-Wort.
Ja, warum?
So, und weiß aber, also ich rede mit jemandem in der U-Bahn und vor mir sitzt jemand, der schwarz ist. Und ich verwende dieses Wort. Und zwar im Wissen, dass es diesen Menschen verletzt. Ich weiß das. Und lass mir aber das Recht nicht nehmen, das jetzt zu benutzen. Und die einfache Frage, die man sich stellen muss, ist, warum musst du diesen anderen Menschen verletzen? Was treibt dich dazu, das für so wichtig zu halten, so ein Schimpfwort zu benutzen, statt anzuerkennen, dass dieser Mensch dir vielleicht sogar gesagt hat, das verletzt ihn.
Genau, und das...
Genauso, also, wie es dich verletzt.
Ich finde das wirklich krass, weil ich ja auch eigentlich Anstand auch für eine sehr konservative Tugend halte. Ne? Also ich meine, ist es nicht eigentlich der Wesenskern des Konservativismus irgendwie auch, anständig, ne? Ich komme aus Hamburg, anständig, ne? Sein zu wollen. Und deswegen finde ich eigentlich dieses auch so eine Rücksichtnahme, ja, wenn schwarze Menschen sagen, pass mal auf, dieses N-Wort, das hat folgende Geschichte und das ist, wenn eine weiße Person zu einer schwarzen Person das N-Wort sagt, ist das der Gipfel der Beleidigung, das wollen wir nicht hören. So, und dann stellt sich ein reichweitenstarker deutscher Komiker wie Didi Hallervorden auf, das war nicht irgendeine Sendung, das war die Gala zur 75-Jubiläumsfeier der ARD und stellt sich auf die Bühne und sieht sich dazu genötigt, das N-Wort zu sagen, das in einen Sketch einzubauen, obwohl es in der Originalversion dieses Palim-Palim-Sketches um das kam es nicht mal vor. Er hat ihm extra noch diesen Präfix vorgestellt, um dieses Wort absichtlich zu verwenden, obwohl er ja wissen musste, dass. Ne? Und dann fragt man sich, warum, was soll das? Ne? Und meine These wäre eben, weil es ihm was nützt. Ja, weil der psychologische Nutzen, den er dadurch empfindet, im Grunde genommen der Empathie und dem Respekt noch stärker ist als das. Und ich meine, ich kann nur spekulieren, ich habe mich nicht mit Didi Hallervorden darüber unterhalten. Ich würde mich wirklich gerne mal mit ihm darüber unterhalten, aber ich glaube wirklich, dass auch da sowas, ich würde ihm jetzt mal als Ferndiagnose sowas wie eine Identitätsbedrohung unterstellen, dass der das Gefühl hat, dass die Gesellschaft sich auf eine Art und Weise entwickelt, in der Menschen wie er im Grunde genommen auch um irgendwas betrogen werden.
Naja, er kann nicht mehr komisch sein, indem er andere beleidigt. Das wird ihm genommen. Also es gibt Leute, die sagen ihm, hör mal, du kannst so komisch sein, wie du willst, aber du kannst nicht komisch sein, indem du andere Leute beleidigst. Das finden wir scheiße.
Ja, und vor allen Dingen dieses nach unten beleidigen, ne? Das ist es halt, ne? Also so, ne, das ist, ne, wenn weiße Schwarze beleidigen und wenn Heteros schwule, ne? Also wenn ich kann es nicht ertragen, wenn Mario Barth oder Bully Herbig sich über Homosexuelle lustig machen, ja? Weil das sind reichweitenstarke heterosexuelle Männer, ja, die in diesem Moment nach unten treten. Ich fand den Schuh des Manitou nicht lustig, ja, weil was da nämlich inszeniert wird, auch hier in dieser Figur des tuntigen, feminin auftretenden Apachenhäuptlings da. Es ist, man macht sich lustig über feminine Männer. Also im Grunde genommen ist es dieses Abwerten der Weiblichkeit im Mann. Es ist die Inszenierung von einem Stereotyp der Tunte und so sich dieses darüber lustig machen. Und das hat mich in den 90er Jahren, ne, wo es gerade so in mein Coming-out ging, ich fand das damals schon nicht lustig. Es hatte für mich sowas ganz hart nach unten Tretendes. Ich finde es richtig hart. Ich finde es richtig, richtig hart. Es ist nicht höflich, es ist nicht respektvoll, aber ich kann verstehen, dass Leute wie Didi Hallervorden sich in ihrer gesellschaftlichen Relevanz, in ihrer Identität angegriffen fühlen, ja, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen gesagt wird, dass das jetzt so nicht mehr geht. Und sie haben ja übrigens auch was davon, das darf man auch nicht vergessen, so etwas zu tun. Dieter Hallervorden hat durch die Verwendung des N-Wortes eine gigantische mediale Aufmerksamkeit erzeugt. Ne? Dass die Feuilletons haben drüber geschrieben, das ging millionenfach durch die sozialen Medien. Ne? Das hat auch einen enormen Aufmerksamkeitspush. In unserer Aufmerksamkeitsökonomie ist das auch wieder was wert. Ja, und unterm Strich ist das dann wahrscheinlich für ihn eine Rechnung, die sich ausgezahlt hat. Ja, und da sind wir dann wieder auch bei diesen Nützlichkeitsaspekten, die ganz viel mit unserer Aufmerksamkeitsökonomie und auch ganz viel mit unseren medialen Mechanismen und mit den Mechanismen der sozialen Medien zu tun haben. Und all diesen Dingen müssen wir uns bewusst sein.
Vielen Dank fürs Gespräch, Berthold. Und ja, vielen Dank. Vielleicht hängen wir noch mal irgendwann ein Gespräch über diesen ganzen Themenkomplex schwul, lesbisch, queer, trans sein dran, weil das nimmt ja auch einen wichtigen Raum in deinem Buch ein.
Und ja.
Ich hab das auch so empfunden, dass genau indem man da noch mal ausführlicher drüber redet, diese Vorteilsstrukturen oder diese psychologischen Mechanismen, die greifen, also zu welcher Gruppe gehöre ich, was ist normal, ist das naturgemäß normal oder haben wir das nur normal gemacht, dass einem das dadurch nochmal viel klarer wird Und vor allen Dingen auch, du kannst das, du hast das, du zeigst das ja empirisch sehr genau, was da abläuft. Und ich finde, da kann man über den Umgang miteinander sehr viel ablesen, was man vielleicht auch ins politische Feld tatsächlich übertragen könnte.
Es wäre meine große Hoffnung. Ne? Das sind alles also so.
Da reden wir noch.
Ich könnte stundenlang mit dir reden, Gerd. Vielen Dank erst jetzt mal für die Gelegenheit. Aber genau, vielleicht ich habe dieses Ding da jetzt schon verstanden. Wir machen jetzt hier mal einen Punkt.
Bertolt, vielen Dank nochmal. Ne?
Und vielen Dank für die Einladung.
Nochmal für alle, dass das Buch anders. Lohnt sich nach Weihnachten zu lesen und in noch weihnachtlicher Stimmung mit dem einen oder der anderen Familienangehörigen darüber zu reden.
Ja, vielen Dank für das Endorsement. Großartig. Ich danke dir ganz herzlich.
Bis Bertolt.
Ciao, Gerd.
Skobel. Von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen. Der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer. Sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.